liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer aus Mistelbach und Lahr an der Theier. Und heute ist Freitag und es ist ein theologischer Freitag. Ja, meine Lieben, Gott spricht, die Rache ist mein. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und deswegen möchte ich dem jetzt nachgehen, und zwar in zwei Ebenen. Zunächst einmal ist er eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Das ist also ganz weltlich betrachtet, weil alle Gesellschaften, die Rachegesellschaften sind, und es gibt's, stehen. Die können sich nicht weiterentwickeln. Die Rache zieht alle Energie ab und diese Gesellschaft bleibt stehen. Es gibt eine Reihe von sehr, sehr spannenden Dokumentationen sogar dazu. Und wir hatten zum Beispiel noch da irgendwo im Bereich des ehemaligen Jugoslawiens, im Bereich dort, wo es also ganz weit hinten war, in den hintersten bosnischen Gebieten, albanischen Gebieten gerade, wirklich Blutrache. Also eine Familie riecht, wenn einer hat irgendwas gemacht und dann wird einer von der anderen Familie erschlagen und so. Und das geht über Jahrhunderte dahin. Es ist unfassbar. Und das ganz Spannende ist, so etwas ist nicht nur in ganz armen Gebieten, sondern es ist spannenderweise auch so, diese Gebiete sind ganz arm, weil Rache alle gesellschaftliche Kraft auf sich zieht und dann geht haargenau nichts mehr weiter. Das ist jetzt also mal ein ganz einfacher sozialer Satz. Wenn Menschen anfangen, sich zu rächen, dann ist aus. Es funktioniert einfach nicht. Es kann nicht funktionieren. Was ist denn jetzt überhaupt diese Rache, von der ich die ganze Zeit rede? Rache ist etwas rein Religiöses nämlich. Also das Erste ist, es passiert etwas, wo mir etwas genommen wird, was zu meinem Ich gehört. Sprich, irgendjemand von Ihnen, Sie, die Sie jetzt gerade zuhören, sind jetzt bei mir hier in dem Raum und dran plötzlich komplett durch, springen auf, ziehen unter dem Sakko, unter dem Mantel eine Axt heraus und hacken mir einen Arm ab oder eine Hand ab. Dann fehlt mir etwas. Das gehört eindeutig zu mir. Eine ganz furchtbare Geschichte, diese Amputationsgeschichten, weil da kannst du also dann Phantomschmerzen haben und so. Da merkst du auch, der ganze Körper kann damit nicht umgehen, dass ihm plötzlich ein Stück fehlt. Das ist eine ganz schwierige Sache. Und dann übe ich Rache. Also ich hacke ihnen auch die Hand ab. Warum? Das ist eigentlich total deppert, weil wo bringt man das? Nun, Rache interessanterweise funktioniert unbewusst, in archaischen Gesellschaften völlig bewusst und ganz klar ausformuliert, wirklich auf der Idee, wenn ich dem Täter das antue, was er mir angetan hat, dann bekomme ich es zurück. Völlig irre. Also meine Hand kommt ja nicht wieder, aber der Mensch, der sich rächt, ist der felsenfesten Überzeugung, es wird mir wieder gut gehen, das heißt, ich werde das Gefühl haben, wieder eins zu sein, in dem Moment, wo ich die Rache durchgezogen habe. Es ist eine steinzeitlich-religiöse Vorstellung. Bei Gesellschaften, die Blutrache üben, das sind dann immer zwei Familien, also zwei Sippen. Das ist nicht Vater, Mutter, Kind, wie heutzutage Familienbegriff ist, das sind richtige Familien, ab 40 Leute aufwärts, die ein Familienmitglied verloren haben und alle fühlen sich sozusagen amputiert. Man kann das nachweisen, es gibt da noch unglaublich spannende ethnologische Dokumentationen, dass in einem steinzeitlichen Niveau die Leute dann der Ansicht sind, wenn ich jemanden von der anderen Sippe töte, dann bekomme ich die Lebensenergie zurück. Das heißt, obwohl jeder Mensch sehen würde, wenn mir jemand die Hand abhackt, dann ist er einfach weg, die kommt nicht wieder, gibt es eine zweite, unglaublich alte, irgendwo in uns drinnen steckende Ebene, dass wir sagen, da geht es um Lebensenergie. Ein Stück meiner Lebensenergie ist von mir abgetrennt. Wenn ich dem anderen das nehme, dann kriege ich diese Lebensenergie zurück. Mag jetzt sehr eigenartig für Sie klingen, so funktionieren aber die tiefsten Schichten unseres Unbewussten. Weil sonst würden Menschen nicht sagen, wenn ich die Rache geübt habe, geht es mir besser. Und werden in diesem Moment wirklich zu Unmenschen, ja zu Untieren, die tun alles, um ihre Rache durchzuspielen und haben dann das Gefühl, wirklich, jetzt ist gut und es ist natürlich ein Schmoren gut. Es wird dann ganz furchtbar. Also wer Rache übt, kriegt davon haargenau gar nichts, er verschlechtert die Situation nur. Und dieser einfache Satz, Gott spricht, die Rache ist mein, das heißt, sie ist mein Besitz, sie ist mein Recht. Du stehst dort und hast so ein Paket vor dir von Rachegefühlen. Und das Paket kehrt nicht dir, es gehört keinem Menschen. Rache gehört nicht zum Menschen, sondern Gott geht hin und nimmt es. Deswegen ist es, wenn Gott spricht, meins. Meins im Sinne von Besitz. Das gehört mir. Alle Rache auf der Welt gehört mir. Und das ist ein unglaublich wesentlicher Punkt aller drei Weltreligionen. Mir geht es immer ziemlich auf die Nerven, dass Leute irgendwas dahin plaudern von wegen, ja, das Wichtigste im Christentum ist die Liebe. Das stimmt schon. Ich habe nur leider, so ist es mal ganz ehrlich, ein bisschen Vorsicht gelernt bei Leuten, die sowas da und vor sich hin plaudern, weil die meistens, also so ist es ganz ehrlich, also meistens, also oft habe ich das schon erlebt, gerade diese Leute völlig lieblos sind. Die haben teilweise überhaupt nicht eine Ahnung, was ein liebevolles Verhalten ist. Das wissen die einfach nicht. Das mögen irgendwelche kindlichen Störungen, furchtbare Geschichten dieses Menschen sein und so weiter und so fort. Und ihrer ganzen Hoffnung doch zu diesem für sie mysteriösen Liebesgefühlen, Begriffen durchzukommen, plaudern die halt dann die ganze Zeit irgendwas von Liebe dahin. Und ich finde es viel sympathischer, wenn ein Mensch nicht gleich sagt, ja, ich liebe Nächstenliebe und ich liebe alle und so weiter. Es wird mir schon völlig reichen, wenn die Leute mal ganz realistisch werden und sagen, ich räche mich nicht. Ich räche mich nicht. Ich lasse das Gott. Und jetzt kommen wir zur zweiten Ebene und heute traue ich mich etwas. Ich weiß nicht, ob das jetzt ankommt. Also das ist jetzt ganz irre, weil jetzt wäre was tun, was unserem ganzen Gottesbegriff, den wir heute haben, widerspricht. Weil unser Gottesbegriff, der kuscheligen, biodynamisch lebenden, umweltschonenden, einander permanent niederknutschenden Kleinfamilie ist. Und der liebe Gott ist sowas Ähnliches. Also der kommt am Abend von der Arbeit heim und busselt alle ab und umarmt sie. Für jeden hat er Geschenk mit und so weiter und so fort. Und das ist jetzt eigentlich schon eine Gottesvorstellung, die schon ein bisschen sehr kindlich ist, oder? Und selbst habe ich jetzt am Blätzing gesagt, Kinder haben unglaublich realistische Gottesbegriffe. Also die bringen teilweise also zumindest alt, aber auch neutestamentliche Kernaussagen, ohne dass die das jemals gehört haben. Und irgendwann passiert was und dann wird der liebe Gott so zu einem Ort, ja, meine Kinder hatten mal so einen ganz kuscheligen weißen Hasen. Also nicht als lebendigen Hasen, sondern so als Kuscheltier, weißt du, so Puppe halt. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn die Leute heute von Gott reden, meinen es genau sowas. Also das kann man so kuscheln und das ist ja das Vorteilhafte dran, man kann sie dann wieder ins Eck stellen. Wenn ich jetzt aber was Arges sage, Gott riecht das Böse wirklich, dann ist das kein Kuschelhasen-Gott mehr. Dann ist das einer, der was tut. Kann man das sagen? Kann man das wagen? Jo. Wissen Sie, ich erlebe so viele Menschen, die so verletzt sind. So viele Menschen, die so Grauenvolles erlebt haben. Und ich denke mir, es muss eine Gerechtigkeit geben. Und ich gebe Gott, dass er die Gerechtigkeit durchzieht. Wie kann man das jetzt aber damit vereinbaren, dass man sagt, ja, Gott vergibt eh alles? Ja, aber da kommt ein zweiter Satz dazu. Es hat für dich nur dann eine Wirkung, wenn du es annimmst, wenn du es verstehst. Sprich, wenn du dir selbst vergeben kannst, wenn du sagst, weil Gott mir vergeben hat, vergebe ich mir. Es gibt im Alten Testament eine Strafe Gottes, die taucht immer wieder auf. Es gibt eine ganz starke Anklänge, witzigerweise im Neuen Testament, zum Beispiel in den Gleichnissen Jesu kommt sowas durchaus vor, Gott verstockt als die letzte und höchste Strafe das Herz des Menschen, macht es steinern, macht es felsartig. Dieser Mensch, der kann nicht verstehen, dass ihm vergeben ist. Beim Abendmahlsgottesdienst, wenn wir vorher Beichte haben, dann sagen wir alle, immer und am Schluss, so frage ich euch, ist dies euer Bekenntnis, er bittet ihr die Vergebung aller eurer Sünde um Jesu Christi Willen. Und dann sagen die Leute, ja. Und dann sage ich, so verkündige ich euch als ein Diener der Kirche Jesu Christi die Vergebung aller eurer Sünde. Dann hebe ich die Hand, mache das Kreuzzeichen und sage dazu, euch geschehe, wie ihr geglaubt habt. Weil das ist es. Das ist etwas, was wir heute in der evangelischen Kirche anscheinend überhaupt nicht mehr sagen. euch geschehe, wie ihr geglaubt habt. Wenn du das Wort von der Vergebung annimmst, dann ist es dir wirklich vergeben. Wenn du es nicht annimmst, ist es vorbei. Dann bleibt dir die Sünde, das heißt, du behältst dir deine Sünde. Und dann produzierst du den Racheengel. Und der reißt dir das Fleisch von den Knochen. Das ist ein uralter Begriff. In der Antike ist es sehr, sehr üblich, dass die diversen Racheengel, Rachedämonen, den Menschen das Fleisch rausreißen. Wissen Sie was? Wissen Sie, wie oft ich das erlebt habe? Bei Leuten, die nicht imstande sind, sich zuzugestehen, dass sie richtig was falsch gemacht haben. Die nicht imstande sind, in die Beichte hineinzugehen, nicht zu sagen, Gott, vergib mir das. Dann schauen Sie sich die einmal 20 Jahre später an. Also aus. Also, die zerfrisst etwas. Der einzige Schutz davor, dass uns unsere Fehler zerfressen, ist, dass wir es uns vergeben lassen, die Vergebung annehmen und uns selbst vergeben, weil uns vergeben ist. Und ein anderes Leben führen in diesem Moment. Wer dazu nicht imstande ist, sondern wer sich hineinfrisst in seine eigenen Fehlhaltungen, sie die ganze Zeit gutheißt und sagt, ja, so mache ich das und so, und dann gibt es ja gleich 100.000 Erklärungen, warum das Lieblose, das Grausige, das Verletzende gut ist, das kannst du immer begründen und sehr eloquent oft begründen und das klingt auch irrsinnig gut, nur es ist einfach menschenunwürdige Scheiße, die andere Menschen schwer fertig macht. Und ich habe das jetzt absichtlich gesagt, weil das ist Sünde. Sünde ist nicht eine Spielerei, Sünde ist nicht, Sie nehmen sich die Sonntagszeitung einmal kostenlos, ich weiß nicht, wie es in Deutschland, in Österreich stehen die überall rum, kann sie auch jeder nehmen. Das ist nicht Sünde. Das ist nicht fair dem Aufsteller gegenüber, weil der lebt davon, was da am Schluss in der Kasse drin ist. Aber Sünde ist das, wo du andere Menschen wirklich ihr Leben verhaust. Wer auch immer das ist. Vollkommen gleichgültig, wer das ist. Wenn du das tust und wenn du nicht so weit bist, dass du dir das vergeben lassen kannst und dir deswegen selber vergibst, dann erschaffst du dir selbst deinen Racheengel oder deinen Rachedämon und der hat furchtbare Kräfte, nämlich alle deine. Dann geht deine ganze Lebensenergie dorthin und der zerdeckt dich. Meine Lieben, in dieser Passionszeit im Blick auf Christus, lasst die Rache weggehen und seid sicher, Gott ist gerecht. Er ist gerecht so, dass er dem reumütigen Sünder alles vergibt und ihm alle Gerechtigkeit Christi zurechnet. Dem aber, der harten Herzens ist und unfähig und unwillens ist, sich vergeben zu lassen, dem bleiben seine Sünden mit all ihren furchtbaren Auswirkungen. Ihr aber seid getröstet und euch möge nicht der Racheengel besuchen, sondern die himmlischen Heerscharen, die mächtigen Engel Gottes, mögen sich rings um euch lagern, euch behüten, euch beschützen und mit euch auf dem Weg sein. Einen gesegneten Abend euch allen.